Wohnraum gilt als eine knappe Ressource. Auch in Leipzig und Halle sind deutliche Steigerungen der Kosten für Wohnraum zu beobachten. Leipzig ist eine der am stärksten wachsenden Städte in Deutschland. Lange gab es hier Abwanderung und Leerstand. Doch schon 2020 wird es hier wohl überhaupt keinen Leerstand mehr geben. Die Immobilienpreise in den Metropolen steigen und klassische Modelle des Wohnungsbaus können dem Bedarf nicht mehr gerecht werden.
Weil irgendwas muss sich ja auch mal ändern in der ganzen Wohnungsgeschichte und alles, was da passiert. Dann ja, dass man ja nur noch arbeiten geht für die Miete, das kann es nicht sein. Das muss auch für alle, für die Jugendlichen halt oder überhaupt für die Jugend dann halt, dass sie auch mal ein warmes Bad haben oder wie auch immer im Winter.
Das sind Herausforderungen, mit denen sich heute auch Architektinnen und Architekten auseinandersetzen. So auch Ilka und Andreas Rubi aus der Schweiz. Sie stellen die These auf, dass steigende Immobilienpreise eine stille Revolution in der zeitgenössischen Architektur ausgelöst haben. Ilka Rubi erklärt, was sich hinter dieser Idee verbirgt.
Also mit der stillen Revolution meinten wir eigentlich diesen Innovationsschub, den es da gab im Wohnen. Sich Architekten eben wieder damit beschäftigt haben, okay, wie kann man eben gerade, wenn zum Beispiel der Raum knapper wird, trotzdem qualitätvolles Wohnen möglich machen, vielleicht auch auf kleinerem Raum. Und da ist natürlich die Idee, dass man sich Räume teilt, liegt auf der Hand. Ne, wenn ich meinen eigenen Raum, meinen Raum, der mir persönlich zur Verfügung stellt, reduziere, das kann ich machen, wenn ich im Ausgleich dazu Funktionen habe und Räume nutzen kann, die ich mir mit anderen teile. Und das führt natürlich dazu, dass ich nicht einfach nur reduzieren muss, weil nicht mehr genug Platz da ist. Also meine Wohnung muss nicht nur kleiner werden, sondern ich habe auch noch einen Gewinn und vielleicht auch eine Nutzung, die ich sonst mir überhaupt nicht leisten könnte, wenn ich sie nur für mich alleine nutzen würde. Und ich glaube, so hat dieser Druck, der da herrscht in den Städten, auch dazu geführt, dass Architekten sich ziemlich schlaue Gedanken gemacht haben, wie man mit dem vorhandenen Raum in einer guten Weise umgehen kann, dass möglichst viele Leute noch was davon haben.
Die wachsende Wohnungsknappheit berührt mehr und mehr Menschen in ihrem Alltag. Ilka und Andreas Rubi versuchen mit der Ausstellung Together, die neue Architektur der Gemeinschaft, den BesucherInnen ihre Antworten auf Wohnungsknappheit besser vorstellbar zu machen. Die Ausstellung ist noch bis zum 17. März im Grassi-Museum in Leipzig zu sehen. Ich habe die Ausstellung besucht und stellte mir die Frage, was hat dieses Thema ausgerechnet in einem Museum zu suchen?
Also wir wollen natürlich das bekannter machen. Wir wollen, dass Leute sehen, dass es sowas gibt und wie sich das anfühlt. Und deswegen haben wir natürlich in der Ausstellung auch versucht, Formen zu finden, die das sehr plastisch zeigen. Also es gibt da so ein 1:1 Grundriss, so einer Clusterwohnung. Das ist eben so eine neue Wohntypologie, neue Grundrisstypologie. Es gibt diese großen Schnittmodelle, wo man reinschauen kann in die Häuser und sehen kann, welche Bereiche werden gemeinschaftlich genutzt, welche sind privat genutzt. Also das Beste ist natürlich, wenn man vor Ort hingeht und sich ein Projekt anschaut. Aber dazu hat man vielleicht nicht immer die Möglichkeit und da muss man ja, die sind natürlich auch verteilt auf der ganzen Welt, die Projekte, die wir da zeigen. Und wir haben die eben jetzt hier mal so konzentriert an einem Ort zusammengefasst. Zumindest eine Anzahl von Projekten, die das exemplarisch zeigen, wie das aussehen könnte.
Die Recherche für das Projekt entstand in der Schweiz, wo Ilka und Andreas Rubi viele kollektive Architekturprojekte kennen. Die beiden begannen daraufhin Gespräche mit ArchitektInnen weltweit zu führen und Pläne zu sichten. Ilka und Andreas Rubi betrachten Projekte mit gemeinschaftlichen Räumen. Dabei ist ihnen vor allem eine innovative Art und Ästhetik in der Umsetzung wichtig. Die KuratorInnen versuchen, die BesucherInnen zunächst in die historische Entwicklung der Idee des kollektiven Wohnens einzuführen. Dabei beginnen sie im 18. Jahrhundert. Eine Besucherin beschreibt, was sie im ersten Teil der Ausstellung besonders spannend findet.
Also wir sind hier gerade in dem ersten Raum der Ausstellung. Und hier ist so ein bisschen der Zeitstrahl von verschiedenen kollektiven Wohnungen aufgezeichnet. Ich finde es sehr interessant, dass das schon die Idee von so kollektiven Wohnen früh angefangen hat, also schon im 18. Jahrhundert, wo man vielleicht dachte, okay, das sollte das noch nicht so von Interesse sein. Und wie sich das halt auch entwickelt hat, irgendwie von so irgendwelchen Utopien am Anfang, also dass man da nur so Zeichnungen hatte, wie es mal aussehen könnte, über irgendwie Hausbesetzung und dann tatsächlich kollektive Wohngemeinschaften und dann auch zum Beispiel, ich glaube in London war das der Barbican Replikern, also so wirklich erbaute Sachen. Ja, aber es ist interessant, wie sich zum Beispiel die Sachen dann auch mit der Zeit verändern, also von den Ausmaßen her. Und das beispielsweise in Städten, die halt sehr bevölkert sind. Ich glaube, da war irgendwie Tokio oder ja, Shanghai, dass das dann so, dass die Wohnräume dann super klein sind.
Das von Ilka Ruby bereits erwähnte Beispiel des Cluster-Grundrisses ist eine Erfindung von ArchitektInnen. In solchen Beiträgen sieht Ilka Ruby die besondere Rolle von Architektur für Kämpfe um Wohnraum. BewohnerInnen von Clusterwohnungen nutzen jeweils ein Mini-Apartment bestehend aus 1 bis 2 Räumen, um das sich wiederum Räume wie Küchen und Wohnräume anordnen, die gemeinsam genutzt werden können. Als Besucherin der Ausstellung Together kann ich durch eine sogenannte Clusterwohnung spazieren.
Wenn ich hier hineinlaufe, komme ich erstmal in einen Aufenthaltsraum. Ich sehe Bücherregale, einige Sofas und Sessel. Und über diesen Arrangement hängen Sprachblasen. Da sagt zum Beispiel eine Person, das Zusammenleben ist hier weniger eng als in einer normalen WG, weil jeder sein eigenes kleines Apartment mit Bad und Miniküche hat. Aber wenn man Gesellschaft möchte, ist immer jemand da. Ich biege um die Ecke und komme in einen Flur. Das hat schon fast ein bisschen was, als würde ich so durch IKEA laufen. Links von hier sehe ich ein Kinderzimmer, Bauklötzen, ein Bett, Bildern, Lampen, einem Star Wars Poster und einem Einkaufsladen. Und ich gehe raus, gibt hier keine Türen, ich kann einfach von Zimmer zu Zimmer laufen und bin schon in einem Schlafzimmer. Zimmer sind nicht besonders groß, vielleicht so 10 Quadratmeter. An den Wänden sind Fototapeten, als dass es mir erscheint, ich würde aus einem Fenster hinausschauen. Auf der anderen Seite sehe ich auch eine Häuserwand. Und dann finde ich hier noch eine kleine Küche. Es wurde schon versucht, so darzustellen, als würden hier wirklich Menschen gerade wohnen. Ich sehe ein paar Tassen in der Spüle stehen, die sind zwar ganz sauber, aber ein gedeckter Tisch. Ein paar Zeitungen von vielleicht Kindern gemalte Bilder an der Wand und auch ein Badezimmer finde ich hier.
Daneben betont Ilka Ruby, dass viele Wohnprojekte durch die zukünftigen BewohnerInnen selbst entstanden sind. Im letzten Teil der Ausstellung bekommen BesucherInnen einen Einblick in die Planung und Umsetzung kollektiver Wohnprojekte.
Hier ist ein Beispiel von einem kommunalen Wohnprojekt in Berlin mit dem Namen R50. Und was man hier ganz gut sieht, ist eigentlich auch so ein bisschen der Prozess, wie denn eigentlich Grundpläne geplant worden sind und welche Funktionen im Haus von den Bewohnern gerne wo und wie angeordnet werden und in welchen Größen. Das heißt, man sieht hier relativ schön schematisch aufgedröselt, was die Leute sich eigentlich vorgestellt haben, bevor das Projekt realisiert wurde. Und dann auch mit so relativ sehr, sehr diagrammatischen, schematischen Darstellungen, wie dann Grundrisse eigentlich entstanden sind dadurch. Wirkt alles relativ abstrakt aufs Erste, aber wenn man ein bisschen stärker reingeht, versteht man schon wesentlich stärker, was es ist. Und ich bin sehr angetan von der visuellen Aufarbeitung und der Darstellung des Prozesses, wie es dann zu diesen Grundrissen geführt hat.
Ilka und Andreas Ruby möchten die BesucherInnen mit in ihre Überlegungen einbeziehen und den Austausch zwischen den BesucherInnen anregen.
Ich stehe gerade in einer Fotobox, in der BesucherInnen der Ausstellung ihre Erfahrungen mit dem Thema Wohnen, gemeinschaftlichen Wohnen miteinander teilen können. Können die Fragen beantworten, kannst du dir vorstellen, in einem Gemeinschaftsprojekt zu leben? Welche Bedingungen sind dir wichtig? Welche Erfahrungen hast du bereits gemacht? Und außerhalb dieser Box kann ich mir die Videos anhören und anschauen. Leute erzählen, wie sie bereits gewohnt haben und wie sie sich in Zukunft vorstellen zu wohnen.
Die Ausstellung erzeugt eine Öffentlichkeit für das Thema kollektives Wohnen. Ein Mitarbeiter des Grassi-Museums, der die Ausstellung beaufsichtigt, fühlt sich gleich motiviert, all diese Modelle und Projekte in der gesamten Stadt umzusetzen.
Da sind ja wirklich ein paar schöne Ideen dabei, die man auch wirklich mal umsetzen kann. Ja. Man muss bloß dann bereit sein oder alle müssen dafür bereit sein. Nicht nur wir oder ein paar Einzelne, wie man es mal so sieht, müssen alle zusammenhalten und dass sich was ändert. Dass wir alle ein schönes Zuhause haben, wie auch immer. Ja, dass sie, wie gesagt, dass man sich auch mal einschließen kann, wenn es mal so ist. Ja, mir geht es nicht gut oder wie auch immer und da kann man auch mal zumachen, sozusagen. Das ist das Schöne daran. Ja. Gerade hier in Leipzig ist es Platz genug. Oder man hätte einen Platz, ja, man muss es bloß nutzen, sinnvoll nutzen halt auch, ja, dass man den Platz dann auch ordentlich gerecht für jedermann was macht. So, deswegen, man kann, das wäre dann schade drum, wenn man jetzt nur aus eins so die Stadt draus bildet. Das wäre auch nicht schön. Ja. Wenn man dann wirklich verschiedene, wie Gohlis eine eigene Ecke oder Schönefeld eine eigene Ecke, das wäre bestimmt cool. So, ja, gerade dann Könnewitz ist halt Könnewitz, ein bisschen verrückt. Oder ja, dann halt Stotteritz sozusagen, ein bisschen gediegen oder mehr die, etwas ruhigen. So, das wäre bestimmt cool, wenn das so umgesetzt werden könnte. Dass jeder ja, seine Fantasie auf freien Lauf lassen kann.
Eine andere Besucherin gibt zu bedenken, dass die dargestellten Wohnformen tendenziell eher Menschen mit dem nötigen Kleingeld zugänglich sind.
Ja, was ich ein bisschen krass fand, war, dass viele Wohnprojekte, die halt jetzt so neu waren, ein bisschen eher so aussahen, als wären sie halt für die gehobenere Schicht und eher für die reicheren Leute. Und dass sich daraus dann so eine eigene Welt quasi baut und dass es dann nicht mehr so viel mit irgendwie zusammen so in der Stadt wohnen auf sich hat, sondern eher mit diesem, ja, wir bauen uns hier unsere Welt und wir sind alle gleich und deshalb können wir hier schön leben und wir grenzen so alle anderen ein bisschen aus. Aber es gab auch so ein schönes Projekt, ich glaube, das war auch in Österreich, wo Studierende und Obdachlose zusammen gewohnt haben und das fand ich dann schon wieder eine ziemlich coole Idee, halt so eine Wohngemeinschaft und dann halt auch dafür den Platz schaffen.
An 10 Wohnprojekten möchte die Ausstellung zeigen, wie vielfältig die Wohnformen in der Stadt sind. Das hat jedoch auch Kehrseiten. Denn kollektives Wohnen macht Städte auch attraktiver. Städte wie Leipzig werben gerne mit der Vielfalt von Wohnprojekten, die sich hier versammeln. Aber davon profitieren auch AkteurInnen auf dem Immobilienmarkt. Kollektives Wohnen bedeutet nicht gleich eine Abgrenzung vom kapitalistisch orientierten Immobilienmarkt, denkt auch Ilka Rubi.
Also da muss man natürlich immer darauf schauen, genau, wer macht das, wer betreibt das. Es ist natürlich von Vorteil, wenn es zum Beispiel eher genossenschaftlich betrieben wird, weil dann die Genossenschaft eben auch viel stärker einen Einfluss darauf hat, okay, wer kann da wohnen, gibt es da noch eine Durchmischung? Das ist natürlich das Anliegen der Leute gewesen, die solche sowas gemacht haben. Natürlich kann man das auch ganz kommerziell ausschlachten, sag ich mal. Das geht dann eben eher in die Richtung, was man ja auch schon so aus dem Hotel kommt. Also eigentlich so das Grand Hotel war ja auch einer der Inspirationen auch von den Genossenschaften, zum Beispiel von den Schweizer Genossenschaften. Die haben sich an Grand Hotels inspiriert und haben gesagt, es ist doch eigentlich toll, diese Art, wie man hier Funktionen gemeinsam nutzen kann. Und natürlich kann das auch ein Investor in einem High-End-Projekt vorschlagen und sagen, hier guckt mal, ihr habt hier aber irgendwie noch das tolle Spa und dieses und jenes und das könnt ihr auch alles noch mitnutzen, kostet dann halt entsprechend was. Klar, das ist möglich. Und solche Projekte können natürlich dazu führen, dass man sagt, okay, dann die Mieten steigen, andere nicht so, es werden Leute verdrängt, die sich das nicht leisten können. Das gibt's halt immer. Das ist jetzt aber unabhängig davon, ob das jetzt eine kollektive Wohnform ist oder eine Wohnform ist, die keine kollektiven Nutzungen anbietet. Also ich finde, da hat es eben eher was damit zu tun, wer bekommt ein Grundstück zu welchem Preis.
Die Ausstellung zielt nicht darauf ab, sich von der Vermarktung kollektiver Wohnformen und klassischen Eigentumsverhältnissen abzugrenzen. Genossenschaften als eine Möglichkeit, günstige Mieten zu ermöglichen, sind ein Weg. Andere Modelle, die einer Vergesellschaftung von Wohnraum näher kommen, wurden dabei nicht weiter beachtet. Wohnraum bezahlbar zu machen und vor allem Wege zu finden, dies umzusetzen, steht nicht an erster Stelle der Ausstellung. Dabei ist gerade das eine Frage, die in der heutigen Recht auf Stadtbewegung eine zentrale ist. Veränderungspotenzial sieht Ilka Rubi in erster Linie bei der Stadt. Diese habe beispielsweise eine Verantwortung bei der Vergabe von Grundstücken.
Ich finde, also man sieht eben zum Beispiel in der Schweiz, was ja extrem hochpreisig ist, Zürich und Basel, diese Städte, wo diese Projekte sehr gut funktionieren und auch wirklich eine kostengünstige Alternative anbieten zum Markt. Da sieht man eben auch, dass die Stadt gewillt ist, da auch solche Projekte zu unterstützen, indem sie zum Beispiel städtische Grundstücke an Genossenschaften veräußert. Und dieser Wille der Stadt, da lenkend einzugreifen, der muss natürlich da sein.
Ausgangssituation der Ausstellung war es, eine Lösung für zu wenig Wohnraum zu finden. Da ist es spannend, sich auch die Rolle von Architektur anzuschauen. Die Ausstellung versucht, die Idee des Zusammenlebens und des Teilens von Wohnraum greifbarer zu machen. In erster Linie orientiert sie sich jedoch weiterhin an klassischen Modellen des Zusammenlebens, zum Beispiel in Kleinfamilien und Wohngemeinschaften. Ob nun die Revolution auf dem Wohnungsmarkt darin besteht, mehr Wohnraum zu teilen oder mehr Menschen sich gemeinsam auf die Suche nach Baugrund und ArchitektInnen machen sollten, Das lässt außer Acht, dass es noch viel tiefer gehende Ursachen für zu wenig und für zu teuren Wohnraum gibt. Auch die Verdrängung von Menschen aus ihrem bisherigen Wohnraum lässt sich dadurch nicht lösen. Soziale Kämpfe um Wohnraum, zum Beispiel Häuserbesetzungen in Europa Ende des 20. Jahrhunderts, werden zwar in der historischen Rückschau betrachtet, sie werden im Hier und Jetzt aber kaum berücksichtigt. Sicherlich würden sich hier noch viele spannende Ansatzpunkte finden.